Das Gespräch am Strande. Verzeihen Sie, verehrter Herr Kollege, wandte sich nunmehr der Alte an den Jüngsten. Aber über all diese Dinge, von denen Sie uns da heute sprachen, muss es doch gewiss auch so etwas wie eine Spezialliteratur geben, die mir nur trotz emsigsten Suchens bis zur Stunde noch entgangen ist. Und als er auf diese Frage einem sehr erstaunten Blick des Jungen begegnet war, fuhr er fort. Ich meine nicht gerade, dass es eine moderne Spezialliteratur sein müsse, aber sicherlich war das alles doch auch schon einmal Menschen bekannt geworden, die in früherer Zeit lebten, und es muß doch da Bücher geben, die ausführlicher zu orientieren vermögen. Ich würde mich noch auf meine alten Tage an das Studium des Sanskrit heranmachen, das ich leider über allem anderen früher verabsäumt habe. Wenn Sie mir vielleicht durch Andeutungen Ihres orientalischen Lehrers darauf hingewiesen, hier bestimmte Anhaltspunkte geben könnten. Die Bücher selbst würde ich mir dann schon zu verschaffen wissen. Es ist doch noch alles, was jemals den Menschengeist beschäftigte, auch in Büchern niedergelegt worden, und bei allem Glauben, den ich Ihren Ausführungen schenke, wäre es für mich noch von ganz besonderem, ja unschätzbarem Wert, wenn sich das, was Sie uns sagten, durch unangreifbare alte Textstellen belegen ließe und sozusagen autoritative Bestätigung fände. Man mag sagen, was man will, aber die Behauptung eines Einzelnen hängt gewissermaßen immer in der Luft, und erst wenn man weiß, wie man sie quasi geschichtlich einzuordnen hat, kann man sich ein gehöriges Urteil bilden. Das Erstaunen im Gesichtsausdruck des Jüngeren hatte sich während solcher Rede womöglich noch verstärkt, und ehe auch nur der Zweite, dem ebenfalls eine Entgegnung auf den Lippen zu liegen schien, zu Worte kommen konnte, begann er mit einem nur schlecht unterdrückten ironischen Lächeln. Sie meinen also, wenn ich Sie recht verstehe, dass man in diesem Erdendasein nichts erleben dürfe, was nicht durch die Stellungnahme irgendeines früheren zu erleben erlaubt würde. Und der Alte fiel ihm ins Wort. Nein, mein junger Freund, so dürfen Sie das, was ich sagte, nicht gleich auffassen. Sie wissen aber doch selbst, dass in der Welt jede wissenschaftliche Erkenntnis erst dann so recht zur Geltung kommt, wenn sie sich auf die Autorität bewährter Vorgänger zu stützen vermag. Selbst in Bezug auf das, was man Wissenschaft nennt, erwiderte der Jüngere, werden Sie diesen Satz, der ja einige Berechtigung hat, nicht verallgemeinern dürfen. Bei dem, was ich Ihnen aber heute sagte, handelt es sich keineswegs um eine Wissenschaft und ebenso wenig um einen Glauben, sondern um etwas, das nun einmal praktisch gegeben ist und praktische Durchführung verlangt, will man zu Resultaten kommen. Ich muss leider Ihre Frage nach einer älteren diesbezüglichen Spezialliteratur verneinen. Wohl würden Sie, auch ohne angenommener Chela eines wirklichen Guru zu sein, auf sehr bemerkenswerte Bestätigungen in so manchem alten Schriftwerk und besonders auch in den heiligen Schriften der großen Weltreligionen stoßen, wenn Sie sich an die Lehren der Weißen Loge halten und unter ihre unsichtbare Leitung stellen wollten. Allein Sie würden vergeblich die Welt nach einem Buche durchsuchen, das diese Lehre in früherer Zeit im Zusammenhang aufgezeichnet hätte. Erst in unseren Tagen fand man sich bewogen, die hier berührte Lehre der Schrift zu vertrauen für alle kommenden Zeiten, um auf solche Weise zum ersten Male der Welt den Einblick in das Wirken der Weißen Loge zu vermitteln, durch einen Europäer, der selbst zu dieser Gemeinschaft gehört und dem der ausdrückliche Auftrag wurde, die Lehre in mannigfacher Form zu verkünden. Sobald Ihre Denkweise dazu genügend vorbereitet ist, werden Sie diese Lehrschriften erkennen und zu nützen wissen. Es besteht hier wahrlich keine Gefahr der Verwechslung, besonders wenn Sie das alles aufgenommen haben, was ich Ihnen in der Zeit unseres Zusammenseins noch werde sagen dürfen. Von dieser Selbstbekundung der Leuchtenden abgesehen, werden Sie jedoch nur erschlichener und verzerrter Kunde über die Meister der Weißen Loge begegnen, fantastischem Krimskrams und den Zeugnissen abenteuerlicher Schwärmerei. Eben weil in solcher Weise ein total karikiertes Bild dieser ehrwürdigen Geistesgemeinschaft gezeichnet wurde, das besonders die Gehirne der westlichen Welt verwirrt, sie auf falsche Fährte leitet und wüsten Aberglauben ausliefert, hielt es die Weiße Loge an der Zeit, diesem Unfug entgegenzutreten und da sie niemals etwas Schädliches bekämpft, auch wenn sie es beim rechten Namen zu nennen pflegt, so steuert sie dem Wahn lediglich dadurch, dass sie durch eines ihrer Glieder, das die nötigen Voraussetzungen besitzt, die Wahrheit vor aller Augen darstellen lässt. Nachdem der Jüngere geendet hatte und der Weißbärtige sich offenbar zu keiner Gegenrede bereiten wollte, nahm der andere das Wort, der, gleich dem Alten, bisher mit größter Aufmerksamkeit zugehört hatte, und er begann. Demnach gibt es auch in Europa Angehörige ihrer Weißen Loge, und es wäre doch das Einfachste, einen aufzusuchen und sich von ihm belehren zu lassen. Abgesehen davon, erwiderte der Jüngere, dass Ihnen kein Angehöriger der Weißen Loge mehr sagen würde, als was Sie nach seiner Beurteilung zur Zeit vertragen, abgesehen auch davon, dass Sie durchaus nicht erst einen Meister der Weißen Loge kennen müssen, um sich unter ihren Einfluss stellen zu können. Ja, dass eine solche äußere Bekanntschaft für den, der noch nicht selbst gefestigt genug ist, eher ein Hindernis als eine Förderung bedeuten könnte. Habe ich auch nur von einem einzigen Europäer gesprochen, der ihr zugehört? Außer ihm, der ein Mensch ist wie wir und es beinahe ängstlich vermeidet, in seinem alltäglichen Leben sich irgendwie anders zu gehaben als andere Menschen seines Standes und Lebenskreises, werden sie zurzeit keinem anderen Gliede der Weißen Loge außerhalb Asiens oder allenfalls Nordafrikas und Arabiens begegnen können. Sie wollen doch damit nicht sagen, erwiderte der Weißbärtige, dass der Mann etwa in einer Stadt Europas mitten in der Welt lebt, sich ihren Konvenienzpflichten unterwirft, unseren Lebensgewohnheiten huldigt, die Genussmittel des Lebens liebt, die uns anderen sozusagen fehlen würden, wenn wir sie entbehren müssten. Kurzum, dass er sich in seiner Lebensführung in nichts von einem unserer Art unterscheidet. Eben das wollte ich mit meinen Worten betonen, antwortete der Jüngere, aber aus Ihrer Zwischenfrage höre ich, dass auch Sie sich diese Meister der Weißen Loge nur als Halbgötter vorstellen können und wohl sehr erstaunt wären, einem davon, der irgendwo in Asien lebt, zu begegnen, wie er gleich einem biblischen Patriarchen inmitten seiner 14 Kinder und vieler Enkel noch rüstig und frisch seinem kunstvollen Gewerbe obliegt, in hohem Wohlstand, den er sich durch seine Kunstfertigkeit und durch das Geschick, mit dem er seine Erzeugnisse zu verwerten wusste, erwarb. Ebenso, wie ich Ihnen heute schon sagte, dass wirkliche Geisteserfahrung das äußere Sinnenbewusstsein eher schärft als verdunkelt, so muss ich Ihnen jetzt auch sagen, dass ein Mensch der Höchsten auf Erden nur unter gewissen Bedingungen überhaupt möglichen geistigen Erkenntnis durchaus nicht etwa für das äußere Leben unbrauchbar wird, sondern die ihm von Natur her für dieses Leben gewordenen Gaben erst recht in der intensivsten Art zu nützen weiß. Es müsste auch eine klägliche Geistigkeit sein, die von dem Menschen, dem sie zuteil wird, verlangen würde, dass er auf die ethisch nicht ausdrücklich verwerflichen Annehmlichkeiten des Erdenlebens verzichte, nur um dieser Geistigkeit keine Gefahr zu bereiten. Alles, was durch solche Hingaben und Opfer irdischer Annehmlichkeiten erhandelt werden kann, hat mit dem wirklichen Geiste nicht das Allermindeste zu tun. Es ist geradezu ein Kennzeichen derer, die im Geiste erweckt und lebendig wurden, dass sie sich durch keinerlei Absonderlichkeiten im Auftreten und in der Lebensweise von ihren Zeit- und Landesgenossen unterscheiden, dass sie leben wie jeder andere ehrbare Mensch und allen Weltverbesserungsideen ferne bleiben, wohl wissend, dass es keine Lebensform des Menschen auf der Erde gibt, die seine geistige Erweckung hindern könnte, dass sie aber wohl gehindert werden kann durch die allzu große Sorge um die Formen irdischen Gemeinschaftslebens, auch wenn diese Sorge edelsten Motiven entspringt. Das alles, warf nun der Physiker ein, klingt ganz so, wie ich es erwartet hätte. Wäre mir vor dem etwas von dem Dasein solcher leibhafter Geistesmenschen bekannt geworden. Wenn mich irgendetwas an den Konventikeln heutiger Zeit, die da vorgeben, ihre Anhänger zum Geiste zu führen, abstieß, ja anwiderte, so war es die namenlose Furcht dieser Leutchen vor jeder kraftvollen Äußerung der Lebensbejahung. Ich weiß nun einmal mit einem Geist nichts anzufangen, der seine Anhänger zu ängstlichen Furchthasen macht, die sich kaum getrauen, einen Bissen zum Munde zu führen, ohne die Sorge, er könne ihrer Entwicklung schaden, und die in allem menschlichen Tun versteckte Teufelsfallen vermuten. Dagegen muß ich sagen, dass ich mich mit ihrer weißen Loge allmählich befreunde. Es ist mir nichts so Unerhörtes, dass Menschen untereinander durch eine Art Ätherschwingung oder ähnliches in bewusster Verbindung stehen könnten. Und wenn ich auch selbst das noch nicht als Mitbeteiligter erlebte, so bin ich doch nicht borniert genug, die Möglichkeit einfach in Abrede zu stellen. Zumal sie mir von einem Menschen bestätigt wird, von dem ich, wie von Ihnen, junger Freund, recht gut weiß, dass er kein Faselhans ist und genügend Selbstkritik besitzt, um sich nicht irgend einem Hokuspokus vormachen zu lassen. Nehme ich aber die Möglichkeit solcher geistigen Verbindung mit Hilfe irgendeiner hypothetischen Schwingungsunterlage an, ich muss hier unwillkürlich an die Hertzschen Wellen denken, dann kann mir ein derartiger Anschluss an eine Art geistesmenschlicher Zentrale auf Erden ebenfalls einleuchten und, falls er herzustellen ist, nur höchst erwünscht sein. Wenn er ähnliche Erkenntniserweiterungen bewirkt, wie ich sie heute an Ihnen wahrnehme. Vielleicht darf ich Sie jetzt einmal rundheraus fragen, wie Sie selbst diesen Anschluss gefunden haben und ob ihn unser einer auf gleiche Weise finden kann, einerlei ob man zum Chela wie Sie qualifiziert ist oder nicht. Sie sagten doch, dem Sinne nach, wenn ich nicht irre, dass sozusagen jeder anständige Mensch in den Stromkreis dieser geistesmenschlichen Meister oder wie man sie nennen mag, gelangen könne. Damit wird die Sache praktisch bedeutungsvoll, und zum wenigsten wäre es mir erwünscht, die Bedingungen zu kennen, unter denen sich so etwas bewerkstelligen lässt. Die gleiche Bitte möchte auch ich aussprechen, ergänzte der Weißbärtige, dem man so, wie er jetzt in der Dämmerung gegen den bereits kupferglänzenden Himmel stand, leicht selbst für einen alten Orientalen hätte halten können, obwohl seine Vorfahren in der Bretagne zu suchen waren. Gerne, meine verehrten Freunde, will ich Ihrem Wunsche entsprechen, meinte der Jüngste der drei. Aber ich glaube kaum, dass ich Ihnen da heute Abend noch Wesentliches sagen könnte, denn wenn ich Sie wirklich mit alledem vertraut machen will, was Sie zur Unterlage für Ihre eigene Urteilsbildung schließlich wissen müssten, werden wir noch manche Stunde diesem Thema zu widmen haben, und vielleicht wird es auch gut sein, wenn ich frühere Tagebuchaufzeichnungen zu Hilfe nehme, die mir so wertvoll, fast möchte ich sagen so heilig sind, dass sie mich stets auf allen meinen Reisen begleiten. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Ihr Interesse an diesen Dingen erwacht ist und dass ich nun auch in dieser Beziehung ganz offen zu Ihnen reden darf, denn es war mir immer ein peinliches Gefühl, dass ich bei aller Herzlichkeit unserer Beziehungen, die ja auch der Ausführung dieser gemeinsamen Reise zugrunde liegen, stets etwas vor Ihnen zu verbergen hatte. Sie werden aber wohl begreifen, dass man über solche Dinge nicht mehr spricht, als unbedingt nötig ist, solange man noch annehmen muss, jede derartige Äußerung könne in den anderen die Befürchtung auslösen, man sei geistig nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Nach diesen letzten Worten einigte man sich, dass man nun möglichst jeden Tag einige stille Stunden bestimmen wolle, um in südlicher Sonnenklarheit, im Freien vereint, allem zu lauschen, was der Chela über die ihm gewordenen Aufschlüsse zu sagen haben mochte. Man war im Verlauf solchen Gesprächs bereits zwischen hohen Parkmauern angelangt, die sich zu beiden Seiten des Weges hinzogen, zuweilen unterbrochen durch ein höheres Portal in geschwungenen Linien, umrahmend ein kunstvoll geschmiedetes, längst verrostetes Eisengitter, durch das hindurch der Blick die filigranartigen Silhouetten schlanker Oleanderzweige, dunkeltiefe Laubmassen des Lorbeers und zuweilen auch eine noch immer in die Abendstille plätschernde Fontäne gewahrte. Dann kam eine enge, schier endlose Gasse, wie zusammengedrückt durch die hohen, kastellartigen Häusermassen, so dass man durch die enge Schachtzeile oben nur noch einen von Dachvorsprüngen zerhackt eingefassten Streifen Himmel gewahrte, an dem da und dort die ersten Sterne aufblinkten. Die Stille, durch die man bisher geschritten war, wurde mehr und mehr von lauten Rufen, Karrengeknarre und Fragmenten fröhlicher Rede aus erleuchteten Gewölben durchlöchert. In Falsetttönen trällerte irgendein mit seinem Tagewerk zufriedener Sohn des Südens die gerade beliebte Melodie. Immer mehr Passanten zwängten sich durch die Enge, bis man sich fast unvermittelt auf dem volkbelebten, gravitätisch vornehmen Marktplatz einer kleinen, aber einwohnerreichen südlichen Stadt befand. Die überreichlichen Schätze der Obsthändler quollen dann förmlich aus dem Innern der Verkaufshallen hervor. Man sah hell erleuchtete Papierläden mit blitzenden Spiegeln fast tapeziert, daneben Auslagen mit bunten Seidenbändern, andere mit appetitlich aufgeschichteten Wurstwaren, vielerlei Käse und ganzen Arsenalen von langhalsigen Chianti-Flaschen. Dann gab es eine Pharmazie, allwo der Eingang von zwei übermäßig hohen, schmalen Schaufenstern flankiert wurde, aus deren jedem ein riesiger Glasballon, der eine mit roter, der andere mit grün gefärbter Flüssigkeit gefüllt, hervorglühte. Und schließlich fehlte auch das unvermeidliche Kino nicht, dessen grelle Plakate mit unglaublicher Lichtverschwendung beleuchtet, ein feines Renaissanceportal gröblich verunzierten. Da und dort gewahrte man zwischen all diesen Herrlichkeiten ein Kaffeehaus, dessen Tische und Stühle weit bis fast zur Mitte des Platzes herausdrängten, und der Mittelpunkt bildete eine Art Obelisk, der aus wogenden Barockmassen inmitten rauschender Wasserkünste emporstrebte und auf seiner Spitze, wie man gerade noch erkennen konnte, eine auf dem Halbmond stehende, in metallenem Strahlenkranz gefasste Madonna trug. Nur die eine Schmalseite der Piazza blieb im Dunkel, und hier erhob sich ein mächtiges Bauwerk mit flach gegiebeltem Abschluss, aus dessen Türöffnung ein rotes Glühen und Kerzenschein drangen, nur dann und wann durch die dunklen Gestalten ein- und ausgehender verdeckt. Daneben strebte in den klaren, nun schon reich gestirnten Himmel ein schlanker Campanile, dessen Glocken in den freien, hohen Rundbogen seines obersten Geschosses sich auch jetzt noch deutlich vor der schwindenden Abendhelle erkennen ließen. Hier trennten sich zwei der Freunde von dem Dritten, da sie nicht alle in der gleichen Herberge wohnten und man an diesem Abend auch nicht gesonnen war, der angenehmen Ermüdung sich zu widersetzen, um etwa noch länger zusammen zu sein.